Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Vermögenswirksame Leistungen. Viele haben einen Anspruch darauf und trotzdem verschenken sie das Geld. Wie geht man das an mit den vermögenswirksamen Leistungen vom Arbeitgeber? Das gehen wir gleich nochmal durch. Haben Sie die Heizung an? Ich auch, klar. Aber die Heizung ist oft alt und das Haus schlecht gedämmt. Mit der energetischen Sanierung geht es nur sehr langsam voran in Deutschland. Weil aber Gebäude und das Bauen an sich hier in Deutschland für ungefähr ein Drittel der klimaschädlichen Emissionen verantwortlich sind, müsste sich da mehr tun, findet ein Bündnis aus Umweltschutzorganisationen und Architekten. Mehr Gebäude sanieren. Ja, das wäre eine wichtige Stellschraube gewesen, an der die Politik hätte drehen können. Aber Deutschland hat sein Klimaziel für 2020 ja auch so geschafft. Fast 9% weniger Treibhausgase in die Luft gepustet im Vergleich zu einem Jahr vorher. Das hört sich doch gut an, oder? Naja, wenn man näher hinschaut, und wir schauen genauer hin mit Ann-Kathrin Büsker, dann zeigt sich hier überdeutlich der Corona-Effekt. Und noch deutlicher zeigt sich in dieser Klimabilanz, da ist alles super detailliert aufgeschlüsselt. Das ist schon interessant. Warum hat Svenja Schulze, die Bundesumweltministerin, das gemacht, Frau Büsker?
Naja, es geht um Überprüfbarkeit und natürlich auch Verbindlichkeit. Also bis 2030 will Deutschland ja die Emissionen im Vergleich zu 1990 um 55% reduzieren, mindestens. Bis 2050 möchte man annähernd treibhausneutral werden. Und diese abstrakte Prozentzahl, die ist durch das Klimaschutzgesetz von 2019 in konkrete Vorgaben gegossen, in Form von jährlichen Emissionsmaximalwerten für die einzelnen Sektoren. Heißt Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft. Die müssen jetzt mit gezielten Klimaschutzmaßnahmen ihren Beitrag leisten und das muss man natürlich überprüfen können. Und wenn diese Sektoren ihre Ziele nicht erreichen durch ihre Maßnahmen, was dann passiert, das erklärt Dirk Messner, Chef des Umweltbundesamtes.
Wenn Ziele verfehlt werden, dann müssen jetzt die jeweiligen Ressorts und die Ministerinnen und Minister innerhalb von 3 Monaten Maßnahmenpakete vorlegen, um die beschlossenen Ziele, die nicht erreicht wurden, dann auch tatsächlich zu erreichen.
Also schlichtweg, man hat echte Leitplanken für den Klimaschutz geschaffen in Deutschland.
Und was sagen jetzt die Zahlen für 2020 genau?
Die gute Nachricht ist, fast alle Sektoren haben ihre Ziele erreicht oder unterschritten, abgesehen vom Gebäudesektor. Man darf sich allerdings eben nicht zu früh freuen. Sie haben es ja schon gesagt, die Corona-Pandemie hat großen Einfluss. Etwa ein Drittel der Effekte sind auf die Krise zurückzuführen, das hat Dirk Messner heute gesagt. Und die Corona-Pandemie hat natürlich im Bereich der Industrie, der Energiewirtschaft eingeschlagen. Industrie -4,6%, Energiewirtschaft -14,5% und auch beim Verkehr satte 11,4% Emissionsreduktion. Pkw, Lkw, Flugverkehr, überall hatten wir deutlich weniger Mobilität durch die Pandemie. Daher eine bessere Bilanz. Nur das Problem ist natürlich, wenn die Pandemie vorbei ist, dann sind diese Effekte wieder futsch, dann geht die Mobilität wieder hoch, das heißt auch die Emissionen. Die Umweltministerin war heute allerdings auch bemüht zu betonen, es liegt nicht nur an Corona. Sie lobt zum Beispiel den europäischen Emissionshandel. Der habe dazu geführt, dass Kohlestrom teurer geworden sei und dann eben eher Strom aus Gas produziert wurde, ergo weniger Emissionen in diesem Bereich, generell insgesamt 4% weniger Strombedarf durch die Krise. Auch das hat Effekte. Und im kommenden Jahr, da dürfte man dann den Kohleausstieg langsam an den Emissionszahlen sehen.
Und was heißt das jetzt? Was will die Bundesregierung jetzt fürs laufende Jahr anschieben?
Also ganz konkret muss jetzt der Gebäudesektor liefern. Der ist nämlich drüber, wenn auch nur knapp. Da kommt das zum Tragen, was wir eben gehört haben. Innerhalb der nächsten 3 Monate müssen die zuständigen Ministerien hier Maßnahmen vorschlagen. Wie die aussehen, liegt bei ihnen. Im Bereich Verkehr muss sich natürlich auch massiv etwas ändern, wenn die Effekte der Corona-Krise nachlassen. Aus der Union kommt heute der Vorschlag von 29 Abgeordneten, den CO2-Preis zu erhöhen, dafür Subventionen im Bereich von Diesel und Kerosin wegzustreichen, um einfach ein klareres Steuerungsinstrument zu haben. Die Umweltministerin ist da erstmal skeptisch, weil der CO2-Preis klimafreundliches Verhalten fördern solle. Dafür müsste es aber eben auch erstmal klimafreundliche Alternativen geben. Sie setzt also erstmal auf den Ausbau, zum Beispiel in Form von umweltfreundlicher Infrastruktur, E-Mobilität, öffentlicher Nahverkehr. Die Grünen und Umweltverbände fordern jetzt noch ein stärkeres Klimaschutzengagement, auch mit Verweis auf die europäischen Ziele. Und das da voraussichtlich mehr auf uns zukommen wird. Das ist auch der Bundesumweltministerin klar.
Und natürlich wird das dazu führen, dass Deutschland seine Ziele anpassen muss. Das ist vollkommen selbstverständlich. Ich gehe davon aus, dass wir eher bei -65% landen werden.
Und das wiederum muss man dann aber in enger Abstimmung mit der EU-Kommission klären. Klar ist auf jeden Fall, auf diesen Zahlen kann sich erstmal niemand ausruhen, auch wenn wir es geschafft haben. Es muss noch eine ganze Menge passieren. Da klopft man sich jetzt allerdings im Umweltministerium auch ein bisschen auf die Schulter, wenn man glaubt, mit dem Klimaschutzgesetz den richtigen Rahmen für Maßnahmen geschaffen zu haben.
Danke an Katrin Büsker, live aus unserem Hauptstadtstudio. Also, die Corona-Pandemie, die verschafft der Bundesregierung eine Verschnaufpause. Sie schafft gerade noch mal so ihre Klimaziele. Aber wir haben es gehört, alle Bereiche haben ihre Klimaziele geschafft. Der große Ausreißer, das ist der Gebäudesektor. Alle Gebäude zusammen sind, so schätzt man, für rund ein Drittel der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Oder sogar mehr. So viel, ja, weil nicht nur beim Bauen viel Material verbraucht wird. Beton zum Beispiel ist sehr klimaschädlich. Wenn das Gebäude erstmal steht, dann wird es geheizt, gekühlt, mit warmem Wasser und mit Strom versorgt. Die Politik könnte viel deutlicher steuern, dass nachhaltig gebaut wird oder zumindest anständig gedämmt. Das fordern mehrere Umweltschutzorganisationen und Architekten. Daniela Siebert berichtet.
Die Allianz ist neu und bemerkenswert. Die Deutsche Umwelthilfe DUH, die Bundesarchitektenkammer und die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen DGNB haben sich zusammengetan, weil sie hoffen, gemeinsam effektiver die Sanierungsquote der Gebäude in Deutschland steigern zu können. Die Sanierungsgeschwindigkeit des Gebäudebestandes sei katastrophal, finden sie. Es hake längst nicht nur bei den Genehmigungen und der Finanzierung, bilanziert Markus Müller von der Bundesarchitektenkammer. Exemplarisch zählt er auf, was man eigentlich brauche, um ein fünfstöckiges Berliner Mietshaus aus den 50er Jahren energetisch zu sanieren.
Das Förderinstrument müsste beim fünfgeschossigen Wohngebäude im Prinzip die Planung dieser Sanierungsmaßnahme umfassen. Das Zweite geht es um die Anlagentechnik, dass eben wirklich CO2-neutrale Energieerzeugung stattfindet, beispielsweise über PV oder über Solarthermie. Denn eben eine entsprechende Anlagentechnik, die das hocheffizient verteilt, bis dahin, dass denn eben tatsächlich die Gebäudehülle insgesamt so ertüchtigt wird, dass sie wirklich auch Komfortstandards entspricht, heutigen, und gleichzeitig natürlich den Energieverbrauch so weit wie möglich reduziert.
Die Planung werde derzeit nicht umfassend gefördert, so Müller. Auch seien die tatsächlichen Umbaukosten meist viel höher als die Förderbeträge. Damit sich diese Situation ändert, diktiert die Allianz der zukünftigen Bundesregierung schon heute eine Liste von Sofortmaßnahmen.
Es rechnet sich im Augenblick einfach nicht, ein Gebäude energetisch zu sanieren. Die Rahmenbedingungen, die verändert werden müssen, sind einerseits die finanziellen Rahmenbedingungen und das andere ist, dass die Bezahlung von Energieberatern, die das technisch und fachlich begleiten und planen müssen, so verbessert werden, dass es überhaupt als Berufsbild auskömmliche Rahmenbedingungen hat.
Ab 2025 sollen mithilfe solcher Maßnahmen jährlich 1 Million Bestandsgebäude so saniert werden, dass sie unterm Strich klimaneutral sind, sogar wenn man den Energieverbrauch der Nutzer einbezieht. Außerdem will das Bündnis, dass die Regierung für 1 Million Gebäude kostenlos individuelle Sanierungsfahrpläne erstellen lässt, binnen 5 Jahren und bis Ende des Jahrzehnts sogar für alle noch nicht sanierten Gebäude. Dazu Christine Lemaitre von der DGNB.
Ja, in so einem Fahrplan würde man zum einen natürlich erstmal starten mit, wie ist eigentlich die Qualität des Gebäudes heute, also was sind die Energieverbräuche und damit die CO2-Emissionen. Und über welche Maßnahmen kann man dann eben in den nächsten Jahren den Betrieb des Gebäudes auf die Klimaneutralität bringen? Das heißt, da steht dann eben drin, in einem Jahr die Fenster austauschen, in einem Jahr später das Heizungssystem, ein Jahr später Photovoltaik aufs Dach.
Auch mehr Transparenz werde die Gebäudesanierung beschleunigen, glaubt man bei DUH, DGNB und Bundesarchitektenkammer. Daher fordern sie ein öffentlich zugängliches Register, in dem sämtliche Sanierungsfahrpläne und Energieausweise von Gebäuden hinterlegt sind. Anders als heute sollten alle Energieausweise auch inhaltlich vergleichbar werden. Von der kommenden Bundesregierung fordern die Bündnispartner außerdem, sie solle die Bundesförderung effiziente Gebäude von 6 Milliarden Euro auf 25 Milliarden Euro jährlich aufstocken und sie gezielter Richtung Bestandsgebäude lenken, weil derzeit zu viel davon in Richtung Neubau fließe. Zum anderen solle die kommende Bundesregierung das Gebäudeenergiegesetz nachbessern. Dazu Barbara Metz von der DUH.
Im Gebäudeenergiegesetz müssen ganz dringend die Effizienzstandards angepasst werden, sowohl im Neubau als auch im Bestand. Denn das, was heute gebaut und saniert wird, ist eben nicht kompatibel mit den Klimazielen. Außerdem brauchen wir ordnungsrechtliche Vorgaben für die Bestandssanierung, das heißt einen Zwang zur Sanierung, denn sonst kommen wir nicht weiter. Wir haben aktuell eine Sanierungsquote von 0,8% und die muss mindestens bei 3-4% liegen.
Bei DUH, DGNB und Architektenkammer ist man überzeugt, dass Gebäude ganzheitlich über ihren Lebenszyklus betrachtet werden müssen. Deshalb seien bei ökonomischen Überlegungen, ob eine Sanierung sich lohne, auch immer die Emissionen, die durch Baumaterialien, Abriss und Neubau entstehen, einzukalkulieren. Im Ergebnis rechne sich dann auch eine energetische Sanierung im Vergleich zu einem Abriss.
Wenn Sie gestern oder heute schon etwas per Kreditkarte bezahlt haben, irgendwo im Netz, wird Ihnen das vielleicht begegnet sein. Dass Sie nicht nur eine TAN eingeben müssen, sondern dass Sie zudem auch noch eine SMS mit einer Nummer auf Ihr Handy geschickt bekommen haben. Sie müssen sich also doppelt identifizieren. Das sollte eigentlich schon seit 1,5 Jahren Usus sein. Seit gestern aber greifen die EU-Regeln jetzt wirklich. Was bedeutet das für uns? Darüber habe ich vor der Sendung mit David Riechmann geredet von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Bislang musste man sich nur bei Beträgen von mehr als 150 Euro doppelt identifizieren. Jetzt, das war meine Frage, gilt das auch, wenn ich nur 3 Bücher bestelle?
Ja, beim ersten Mal auf jeden Fall, wenn man die Kreditkarte nutzt, weil diese Regelungen jetzt auch also schrittweise eingeführt wurden, erst für höhere Beträge und jetzt gelten die auch für niedrige Beträge, auch unter 150 Euro.
Das heißt, ich muss jetzt auf 2 voneinander unabhängigen Wegen nachweisen, dass ich tatsächlich der bin, dem die Kreditkarte gehört. Aber bislang musste ich ja auch immer schon die 3-stellige Prüfziffer eingeben. Ist diese Prüfziffer nicht sicher?
Nicht wirklich. Also wenn man sich mal überlegt, wir sprechen gerade, ich sage Ihnen meine 16 Ziffern von der Kreditkarte und die Prüfziffer und das Datum und dann können Sie einkaufen gehen für mich ohne Ende. Das beweist gar nicht, dass man diese Daten kennt, dass man Inhaber der Karte ist. Also es ist ein deutlicher Sicherheitsgewinn und man muss halt sagen, dann muss man halt diese 2 Elemente eingeben. Das können Passwort, Tanz sein, man kann eine SMS aufs Handy kriegen, Fingerabdruck. Also aber 2 unterschiedliche Elemente müssen da sein, dass man sicher geht, dass auch derjenige die Zahlung auslöst, dem die Karte gehört.
Das heißt, meine Bank kann frei entscheiden, welche Zugangsdaten sie von mir haben will. Also manche machen das irgendwie mit Iris, abtasten, andere irgendwie über den Fingerabdruck. Was machen die meisten so?
Also die Banken können das Verfahren erstmal von sich aus festlegen. Also das ist mittlerweile auch ein Kriterium, wenn man seine Bank aussucht, was für Sicherheitsverfahren bieten die denn überhaupt an. Das Gängigste ist eigentlich, dass man über ein mobiles Endgerät, also quasi einen Besitz herstellt. Also das mobile Endgerät, sagen wir das Smartphone, Tablet, ist mit dem Online-Konto verbunden. Das heißt, man hat ein Besitzmerkmal und dazu kommt dann ein Wissensmerkmal, zum Beispiel die Eingabe eines Passworts, das man nur kennt, also quasi den Online-Login. Alternativen gibt es mittlerweile auch viele. Zum Beispiel der Fingerabdruck ist auch bei vielen Banking-Apps mittlerweile üblich.
Und wenn mir jemand das Handy klaut, habe ich aber dann ein Problem.
Ja, dann sollte man daran denken, dass man, also zum Beispiel auch wenn man seine Karte dort hinterlegt hat zum Zahlen, auf jeden Fall auch die Karte sperren zu lassen. Und ja, man muss sich dann natürlich mit seiner Bank in Verbindung setzen und gucken, wie kann man das neue Endgerät, was man sich dann vielleicht gekauft hat, erneut mit dem Account verbinden. Also das geht nicht ohne weiteres und das kann auch manchmal ein paar Hürden mit sich bringen.
Jetzt diese Identifizierung über 2 verschiedene Merkmale, beispielsweise über eine TAN und dann nochmal über eine Sicherheitsnummer, die ich aufs Handy geschickt kriege. Das dauert ja schon eine ganze Weile. Kann ich das irgendwie abkürzen, wenn mir das zu lange dauert?
Beim ersten Mal nicht, aber man kann, wenn die Bank, also die eigene Bank das bereitstellt, den Anbieter, also den Zahlungsempfänger auf eine sogenannte Whitelist oder eine Liste setzen von sicheren Empfängern und dann muss diese starke Kundenauthentifizierung, wie sie es in Fachsprache heißt, muss sie nicht jedes Mal abgefragt werden.
Das heißt, wenn ich häufiger bei einem bestimmten Versandhändler einkaufe, dann rutscht der automatisch auf so eine Liste oder muss ich da aktiv was tun?
Ja, da muss man aktiv sein für dann muss man da, wenn man diese zum Beispiel Visa 3D Secure Verfahren durchläuft, dann könnte da irgendwo so ein Kästchen sein, wollen Sie diesen Anbieter zur Liste der sicheren Empfänger hinzufügen und das muss man aktiv auswählen und dann sollte das quasi bei der Bank hinterlegt sein und dann müsste man diese Sicherheitsabfrage nicht nochmal durchführen dann.
Und wenn es jetzt doch jemand schafft, meine Kreditkartendaten abzugreifen, hat es irgendwie einen Einfluss darauf, wie sehr die Bank dann am Ende für Schäden haftet?
Ja, auf jeden Fall. Das Gesetz hat da eine ordentliche Verschärfung mit eingebaut. Das heißt, immer wenn Kartenzahlungen ausgelöst werden, die nicht eine starke Kundenauthentifizierung haben, also nicht zwei von diesen drei Faktoren abgefragt werden, dann kann der Kunde auch nicht für grob fahrlässiges Verhalten haften. Das heißt, im Zweifelsfall haftet dann die Bank für missbräuchliche Transaktionen. Das wissen viele Leute nicht und das ist wirklich ein wichtiger Fakt. Das heißt, die Bank haftet dann, wenn der Kunde sagt, das war nicht ich, dann müsste die Bank das Gegenteil beweisen. Das wird sie im Zweifel nicht können, aber dann ist der Kunde deutlich besser geschützt als vorher.
Gilt das Ganze nur für Banken oder müssen sich auch Zahlungsdienstleister wie beispielsweise PayPal daran halten?
Das gilt zunächst erstmal für die normalen Zahlungsdienstleister, also die normalen Kreditkarten. Da gab es diese lange Übergangsfrist. Meines Verständnisses nach sollte das auch irgendwann für PayPal gelten. Die liegen aber nicht unter der Aufsicht der BaFin, die halt diesen Zeitraum gesetzt hat, jetzt bis März, sondern die liegen bei der Luxemburger Aufsicht. Und da müsste meines Wissens nach auch irgendwann noch was kommen. Ich weiß aber nicht wann.
Sagt David Riechmann von der Verbraucherzentrale NRW. Mit Blick auf Spanien reden gerade viele hoffnungsfroh darüber, dass sie möglicherweise Ostern auf Mallorca verbringen könnten. Wir reden jetzt aus einem anderen Grund über Spanien, nämlich wegen der Trockenheit. Das Problem ist vielerorts so groß, dass es jetzt den ersten großen Prozess deswegen gibt. Denn weil es so trocken ist, graben Landwirte, auch viele, die Erdbeeren für Deutschland anbauen, immer neue illegale Brunnen. Und deshalb sinkt der Grundwasserspiegel immer weiter. Umweltschutzorganisationen haben jetzt gegen Politiker und Bauern geklagt. Und heute beginnt der erste Prozess. Reinhard Spiegelhauer.
Der WWF prangert schon seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten, die Untätigkeit spanischer Behörden an. Mehrere unter Naturschutz stehende Feuchtgebiete in Spanien sind durch Trockenheit akut bedroht. Seit den 80ern steigt der Wasserbedarf in der Landwirtschaft, oft liegen sogar die Felder, auf denen angebaut wird, auf geschütztem Land. Auch an der Cotodoniana, die sogar Nationalparkstatus hat.
Es ist ein in Europa einzigartiges Gebiet für hunderttausende Zugvögel, sagt Rafael Seis vom WWF.
Ein strategisch wichtiger Punkt auf dem Zug nach Afrika und zurück. Um die 2000 Hektar wilder Plantagen soll es hier geben, bis zu 1500 illegale Brunnen. Manche Landwirte in der Gegend geben offen zu, dass sie ohne Genehmigung gebohrt haben. Sie brauchen das Wasser, sagen die Bauern, und viele haben sich in einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen. Wenn wir Wasser anderweitig bekommen, machen wir die Brunnen dicht, verspricht Cristobal Picón, Sprecher der Landwirte.
Una vez que le dé el agua superficial, se cerraban esos pozos.
Überhaupt seien die Brunnen gar nicht illegal, sondern nur nicht genehmigt, weil sich die Verwaltung in den letzten 40 Jahren geweigert habe, sie zu genehmigen.
Porque la administración durante 40 años nunca la han querido regularizar.
Eine Logik, der weder die UNESCO noch die EU folgen. Die UNESCO hat mehrfach damit gedroht, den Nationalpark zum gefährdeten Weltnaturerbe zu erklären. 2017 hat die EU wegen der Zustände rund um die Grundwasserausbeutung ein Verfahren gegen Spanien eingeleitet. Inzwischen werden rund um den Nationalpark illegale Brunnen punktuell geschlossen. Die Zentralregierung hat im Januar eine neue Genehmigung für die Bewässerung mit Leitungswasser erteilt, das außerhalb des Einzugsgebietes der Cotodoniana gewonnen wird. Cristobal Picón von der Bewässerungsinteressengemeinschaft freut sich. 150 bis 170 Brunnen können geschlossen werden. Insgesamt werden jetzt 810 Hektar anderweitig bewässert. Das ist für die Landwirte in der Provinz Huelva sehr wichtig. Und es trägt dazu bei, dass sich der Grundwasserspeicher 27, aus dem sich die Cotodoniana speist, erholen kann. Aber mehr als 1000 Brunnen holen weiter unerlaubt Wasser aus dem Grundwasserspeicher des Nationalparkes. Sie von jetzt auf gleich zu schließen, allen Betreibern den Prozess zu machen, fast unmöglich. Und trotzdem, wir müssen die Kriminellen stoppen, sagt Felipe Fuentelsaz vom WWF. Denn auch die Landwirte, die sich an die Vorschriften halten, leiden unter denen, die illegal Wasser abzapfen. Die Fälle, die ab heute in Huelva verhandelt werden, hören sich besonders dreist an. Die 13 angeklagten Landwirte hätten Brunnen gebohrt, obwohl ihnen völlig klar gewesen sei, dass sie keine Genehmigung dafür bekommen würden, so die Staatsanwaltschaft. Die mitangeklagten Bürgermeister hätten nicht nur die Augen zugedrückt, sondern auch dann nichts unternommen, als sie von der oberen Wasserbehörde dazu aufgefordert worden seien. Die Staatsanwaltschaft fordert nun Haftstrafen. Die abschreckende Wirkung dürfte nach bisherigen Erfahrungen allerdings trotzdem gering bleiben.
Wie alarmierend die Dürren in Europa sind, trockener war es hier seit 2000 Jahren nicht mehr. Dazu gibt es neue Auswertungen um 16.30 Uhr in unserer Sendung Forschung aktuell mit Ralf Krauter.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Viele Beschäftigte verschenken Geld. Sie hätten Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen, beantragen sie aber oft nicht. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Die Idee ist einfach. Vermögenswirksame Leistungen sind ein freiwilliger Zuschuss des Arbeitgebers, welcher für den Vermögensaufbau genutzt werden kann. Geschenktes Geld. Doch zeigen Statistiken, dass von rund 20 Millionen Berechtigten längst nicht alle darauf zugreifen. Ob vermögenswirksame Leistungen im Unternehmen angeboten werden, regelt der Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung, sagt Bostian Crisper, Finanzexperte bei der Stiftung Warentest. Ein Anruf beim Betriebsrat reiche aus, um zu klären, wer zuschussberechtigt ist.
Das sind vor allem die Arbeitnehmer, die Auszubildenden und die Beamten. Bei einigen Beschäftigten kann es vielleicht Begrenzungen geben beim Anspruch, zum Beispiel die Teilzeitbeschäftigten oder bei Neubeschäftigten funktioniert das erst nach dem Ablauf der Probezeit. Keinen Anspruch haben die freien Mitarbeiter, die Selbstständigen und die Rentner.
Damit das Geld fließt, muss ein sogenannter VL-Vertrag abgeschlossen werden. Der Arbeitnehmer kann hier in der Regel aus unterschiedlichen Sparvarianten wählen. Meist wird in einen Bank- oder Fondssparplan investiert. Möglich ist auch ein Bausparvertrag oder die Tilgung eines Baukredits. Und auch wenn die monatlichen Zuschüsse des Arbeitgebers nicht so hoch sind, langfristig lohnt es sich, so die Warentester.
In der Regel bewegen sich die Beträge zwischen 6 Euro und maximal 40 Euro. 6 Euro klingt wenig, aber zum Beispiel auch 6 Euro monatlich addiert sich in 7 Jahren auf fast 500 Euro. Noch mehr lohnt sich natürlich, wenn man Zuschüsse noch vom Staat bekommt. Und auch wichtig zu wissen ist, man kann auch selber Geld drauf zahlen, zum Beispiel, wenn es einen Mindestsparbetrag gibt.
Die staatliche Arbeitnehmersparzulage ist abhängig vom Einkommen und der gewählten Sparvariante. Die Zulagen müssen versteuert werden und spätestens nach 7 Jahren können die Beschäftigten über die angesparte Summe verfügen. Wer die Zuschüsse beispielsweise in einen Fondssparplan anlegt, steigert die Renditechancen. Allerdings.
Es gibt dabei keine Gewähr, dass der Vertrag am Ende der Laufzeit im Plus steht. Es geht ja hoch und runter auf den Aktienmärkten. Deswegen sind diese Fondssparpläne vor allem geeignet für Sparer, die nach 7 Jahren nicht unbedingt an das Geld müssen.
Je breiter ein Fonds das Geld anlege, so Warentester Bostian Crisper, desto geringer das Risiko. Geeignet seien beispielsweise börsengehandelte Indexfonds. Für sicherheitsorientierte Sparer kommen bei den VL-Verträgen Banksparpläne in Betracht. Zwar sind aktuell die Zinsen bekanntlich im Keller, doch gäbe es Produkte, die derzeit eine vergleichsweise gute Rendite bieten.
Der Anbieter mit der höchsten versprochenen Rendite bei Banksparplänen ist die Degussa Bank. Die Rendite, mit der man rechnen kann, ist über 2%. Unter der Bedingung, dass man die ganzen 7 Jahre auch mitmacht. Die Höhe der Rendite ist abhängig von dem Schlussbonus, den man nur bekommt, wenn man bis zum Ende durchhält.
Fazit: Wer berechtigt ist, vermögenswirksame Leistungen zu erhalten, sollte dies auch nutzen, so die Stiftung Warentest. Wenn sich neben dem Arbeitgeber auch der Staat per Zuschuss beteiligt, umso besser. Der Arbeitnehmer könne zudem zwischen verschiedenen Varianten zum Vermögensaufbau wählen. Und der bürokratische Aufwand sei gering, so Bostian Crisper.
Man muss beim passenden Anbieter den Vertrag abschließen und man muss eine Kopie von diesem Vertrag beim Arbeitgeber dann einreichen. Und nach 7 Jahren hat sich eine schöne Summe zusammengespart.
Und der Verbrauchertipp, das ist der Schlusspunkt der Sendung Umwelt und Verbraucher. Ich empfehle Ihnen noch die Informationen am Mittag mit Jasper Barenberg. Im Mittelpunkt steht die Frage nach dem AstraZeneca-Impfstoff. War es wirklich gut, ihn jetzt aus dem Verkehr zu ziehen? Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.